Kommt genau zweimal in der Bibel vor. Sprüche 6 und Sprüche 30. Sprüche 6 darf er dann schon aufschlagen, wenn er will. Aber ich nehme einen Paralleltext dazu, nämlich vom Serubabel aus Zacharia 3. Der Serubabel und Tamei sind etwas Gemeinsames. Sie haben nämlich beide ein Haus gebaut. Die Ameisen bauen ihr Nest. Der Serubabel, der hat den Tempel wieder aufgebaut. Um 522 vor Christus. Hat 536 vor Christus hat er den Grundstein gelegt. Dann ist der Bau unterbrochen worden. Dann haben 16 Jahre lang Depressionen gehabt. Und dann hat er neu Folgendes bekommen. Zacharia 3, Vers, 4, Vers 6 steht, das ist das Wort des Herrn an Serubabel. Und es sind zwei Texte, die ich jetzt nebeneinander stelle, die haben mit dem Ähnlichen zu tun. Nämlich, beide stehen vor Bergen. Die Ameise steht vor ihrem Berg. Der Serubabel steht vor dem Berg. Vielleicht stehst du vor dem Berg in deinem Leben. Und zum Leben gehört es, dass wir an Berge kommen. Und jetzt beim Serubabel, er sieht, er muss einen Tempel bauen. Alle sind gegen ihn. Alle haben gar nicht die Hoffnung, dass es noch weitergeht. 16 Jahre war Baustopp, nichts mehr gegangen. Und das heisst, das ist das Wort des Herrn an Serubabel. Weißt du, was du heute Morgen brauchst? Das ist nicht nochmal eine weitere Predigt, sondern das Wort von Gott in dein Leben. Was du brauchst, ist nicht nochmal eine Predigt, sondern das Wort von Gott. Wenn du an einem Berg stehst, du brauchst das Wort von Gott. Wenn du vor einem Problem stehst, du brauchst das Wort von Gott. Du brauchst das Wort von Jesus, das zu dir redet. 2013, ich bin ja im Unti-Lager jeweils im Herbst, auch das Jahr wieder. Und 2013 war ein Bub, ein Teenie-Boy im Unti-Lager. Ganz vorne rechts ist er gehockt. Und ein halbes Jahr später hat er sich das Leben genommen. Und weißt, es hat mit dem Text, das ist das Wort von Gott an Serubabel. Wer hat den Serubabel von uns noch gekannt? Nobody, oder? Es ist auch ein Nobody in der Bibel, etwa gleich viel erwähnt wie die Ameisen. Er hat zwar etwas Grosses dürfen machen, aber ist an sich ein No-Name. Aber Gott kennt deinen Namen. Und er will zu dir reden und er ruft dich. Weißt du, es bedeutet, Gott kennt deinen Namen, er will bei dir sein, er will dich promoten, er will dich unterstützen. Die Mami von diesem Bub hat dann nach uns geschrieben und hat gefragt, hey, ihr habt doch im Unti-Lager jeweils einen Aufsatz, den die Teenies schreiben müssen. Dann, also wir sagen natürlich, sie dürfen, eigentlich müssen sie, aber wie auch immer machen sie es mehr oder weniger freiwillig. Aber in dem Moment haben wir gemerkt, dass es ein Geschenk von Gott war, dass wir den Aufsatz noch hatten. Nämlich die Teenies, wir beten sie darum, einfach mal aufzuschreiben, wie sie in ihrer Beziehung mit Gott steht. Und zwar ganz ehrlich, also sie müssen nicht das aufschreiben, was wir dort im Montag gelernt haben, wir machen es auch in der Mitte der Woche, sondern einfach, hey, wo stehe ich in meinem Leben mit Jesus? Was ist dran? Und Mutter fragt, habt ihr den Aufsatz noch? Wir haben den rausgesucht, ihr zugeschickt lassen. Und sie hat gelesen von ihrem Bub, wie er seine Beziehung mit Jesus beschreibt. Im Montilager hat er sich das erste Mal bekehrt, oder eigentlich bekehrt. Hat sie es aber Jesus gegeben. Und auf dem Leitzirkular, das wir bekommen haben, dort ist ein Vers drauf. Jesaja 43, Vers 1. Da steht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Schau, Jesus kennt deinen Namen. Und er ruft ihn. Du bist mein. Ich möchte dir etwas sagen, wenn du am Punkt vielleicht stehst und dich hast das Leben nehmen. Jesus will deinen Namen rufen. Einige denken vielleicht, ja, ist der überhaupt bekehrt gewesen? Ist das überhaupt die richtige Bekehrung gewesen denn? Oder wenn er sich ein halbes Jahr später selber nimmt? Also ganz ehrlich, das ist Quatsch, die Frage. Weil als Christ, wenn du mit Jesus lebst oder ob du nicht mit Jesus lebst, egal, irgendwann stehst du an Bergen in deinem Leben. Und dann bleibst du vielleicht stehen, vielleicht bleibst du sogar kleben, vielleicht kapitulierst du sogar. Das ist doch bei allen gleich. Die Frage ist nur, hast du das Wort von Jesus, wenn du am Berg stehst? Und es ist egal, ob es noch ein paar Berge werden geben oder ob es der letzte Berg in deinem Leben wird sein. Aber dem brauchst du das Wort von Jesus. Und sagt, Matthias, ich habe noch ein Wort für dich. Zerubabel, ich habe noch ein Wort. Ich kann dir noch etwas sagen. Was du heute Morgen brauchst, ist nicht nochmal eine Predigt, sondern das Wort von Jesus. Das Wort von Gott, das in dein Leben hineinredet und sagt, hey, das ist ein Berg, okay. Und Gott weiss auch, ob du den Berg wirst meistern oder ob du kapitulierst oder was auch immer. Das ist grundsätzlich egal, hauptsächlich du hast das Wort von Gott. Das ist das Wort von Gott an dich. Und wie bekommst du das Wort von Gott? Indem du ins Wort von Gott gehst. Das Wort von Jesus hörst du, wenn du die Bibel liest. Und darum möchte ich jetzt zusammen den Ameisentext lesen. Aus Sprüche 6. Und zwar die Verse 6 bis 11. Sprüche 6, Vers 6 bis 11. Und ich mache mal etwas Komisches, etwas Lustiges. Aber es gibt eine alte Tradition, die hat nämlich Folgendes gemacht. Wenn die Bibel vorgelesen ist worden, dann ist man aufgestanden. Früher hat man den Hut abgenommen bei gewissen Sachen und bei der Kirche ist man aufgestanden. Also ich führe das nicht als neue Tradition ein, keine Angst. Aber es ist doch das Wort von Gott. Weißt du, es ist nicht einfach ein Fetzenbuchdruck. Das ist das Beste. Lasst uns zusammen aufstehen und ich lese den Sprüche 6, Vers 6 bis 10, bis 11. Also geh hin zur Ameise, du Fauler. Also sind wir jetzt alle ausgeschlossen, aber geh hin zur Ameise, sieh ihre Wege an und werde weise. Sie, die keinen Anführer, Aufseher und Gebieter hat, sie bereitet im Sommer ihr Brot, sammelt in der Ernte ihre Nahrung. Bis wann willst du noch liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Und dann ist eigentlich die direkte Rede vom Faulen. Er sagt, ach, komm, noch ein bisschen Schlaf, noch ein bisschen Schlummer, komm, ich will noch ein bisschen liegen. Und also, so, jetzt ist genug, oder noch ein bisschen Ausruhe. Und schon kommt wie ein Landstreicher deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. Das Wort von Gott, darf ich gerne abhocken. Ich weiss, es ist nicht jetzt so gerade der Knüllervers, wo man dazu aufsteht, oder? Hast du das Wort von Gott auch schon so erlebt? Eigentlich lockt es einem nicht aus dem Sitz. Aber das Wort von Gott, und lasst uns entdecken, was Gott will sagen. Das heisst, geh hin zur Ameise. Schau die Ameise an. Und weißt du, wenn ich an der Ameise sehe, ist 0,5 cm. Ja, im Schnitt, eine Ameise ist 0,5 cm groß. Du denkst, ja, was ist das? Oder? Ameisen. Und Sprüche 30, das ist die andere Stelle, wo zu den Ameisen etwas heißt, sie ist eines der kleinsten Tiere. Aber sie ist weiser, die Ameisen, als alle anderen Ratgeber der Menschen. Wieso? Die Ameise lebt mit 1 Million Artgenossen zusammen und kennt alle per Namen. Also sie kennt alle. Sie weiß, welche Ameise zu meinem Volk gehört oder nicht. Sie kann das 30-fache Körpergewicht tragen. Sie kann 100, die 100-fache Körpergröße ihres Gifts spritzen. Die ist unendlich, die Ameise. Also weißt du, wenn wir das könnten, die 100-fache Körpergröße werfen, ja, kein Fußballspiel wäre mehr spannend. Wieso? Weil einfach der Goalie den Ball nimmt in die Hand und dann zack, voll schiesst ins gegnerische Tor, oder? Und man bräuchte ewig grosse Felder, die man gar nicht mehr sieht, oder? Die Ameise ist ein interessantes Tier. Und in diesem Text sind drei Sachen, oder vier. Ameise bedeutet wörtlich eigentlich die Emsige oder die Fleißige. Es kommt vom Althochdeutschen Ameiza, heisst Emsig. Schau ihre Wege an. Hast du je schon mal eine Ameise faul rumliegen gesehen? Die ist immer unterwegs. Die ganze Zeit springen sie rum. Und es gibt in der Natur des Menschen so eine angelegte Bösheit, wo irgendwie Freude hat, wenn man die Ameise ein bisschen verstört, oder? Also den Ameisenhaufen zerstört oder eine Brandspur legt. Um Duftnoten, die die Ameisen setzen, um die Strassen zu markieren, dass sie wissen, wo durchgehen, oder zerstören. Aber die Ameisen, Was macht sie? Sie sagt nie, oh meine Güte, jetzt ist das komm, ich lege mich aufs Ohr. Sondern sie fängt wieder an, baut ihr Nest wieder auf. Sie geht wieder den Weg und macht von neuem. Sie ist die ganze Zeit unterwegs. Das Erste, sie weiss ihre Berufung. Sie weiss, wofür sie lebt. Und das macht sie. Und sie bleibt dran. Sie weiss, ich sage es mal so, die Berufung, die Gott ihr gegeben hat. Und ich glaube, Gott hat eine Berufung für dein Leben. Nutze dein Potenzial. Schau die Ameisen an. Schau, was sie macht. Und das Zweite, sie hat keinen Anführer, sie hat keinen Aufseher und keinen Gebieter. Das heisst, bei den Ameisen gibt es Hierarchien, ganz klar. Aber ich habe noch nie eine Ameise hinter einer anderen Ameise herspringen und gesehen, hey, mach jetzt mal, gib mal Schü, oder? Jetzt los, oder? Der zweite Punkt, wo der Text schon sagt, die sind eigenmotiviert. Sie wissen, was sie machen und sie machen das. Kennst du Leute, da hast du das Gefühl, denen musst du immer so einen Stoß ins Füllen geben. Eine Ameise muss das nie bekommen. Sie weiss und sie ist motiviert dran. Sie hat eine Verbindung zu ihrem Schöpfer, zum Gott im Himmel. Und die Bibel sagt, dir kennen manchmal mehr ihren Schöpfer als Menschen. Sie sind motiviert, sie sind immer dran. Und das Letzte ist, sie breitet im Sommer ihr Brot, sammelt in der Ernte ihre Nahrung. Sie sieht das Ziel, sie ist fokussiert. Sie weiss, der Winter kommt. Und mein Ziel, jetzt sagen wir mal von der Ameise, ist, ich will im gemütlichen Bau bei 30 Grad Wärme können überwintern und genug zu essen haben. Und auf das hin lebt sie. Und das macht sie. Für das schafft sie. Und ich glaube, Gott hat mit dir etwas vor in deinem Leben. Und ich glaube, du darfst von der Ameise lernen, dass Gott zu dir redet, dir eine Berufung gibt und du für dich anfängst zu leben. Die Ameisen, neben den Kasten, die sie haben, haben sie eigentlich 7 Funktionen. Also es gibt einerseits Kasten und andererseits gibt es Funktionen. Und eine Ameise hat immer eine bestimmte Funktion, die ändert sie nicht. Und die 7 Funktionen möchte ich anschauen, weil der Text sagt, hey, schau die Ameisen an und lerne von ihr, wird weise. Schau, was Gott in die Natur gelegt hat und was du daraus lernen kannst. Das Erste ist, es gibt Königin natürlich. Also kein König, aber Königin, auch gut. Königin, das ist die, die Eier legt. Sie hat nichts anderes zu tun. Vielleicht hast du ein grosses Brennen für das Wort von Gott, für die Bibel. Die Bibel selber sagt, es ist wie ein Samen, der gesagt wird und will, soll aufgehen. Vielleicht hast du ein mega Brennen für die Bibel. Und dann möchte ich dich fragen, vielleicht bist du eine Königin. Also ich mache jetzt auch kein Gender-Politikum, sondern einfach, du bist eine Person, die Gott will brauchen, dass du etwas gibst aus seinem Wort. Dann möchte ich ermutigen, mach da weiter. Vielleicht bedeutet das, dass du im Haus kannst, mehr von erzählen. Vielleicht, dass du eine Leitung übernimmst. Weil du weißt, das ist etwas, was Gott in mir angelegt hat. Und dann warte nicht, bis man dich fragt. Es gibt auch so eine christliche Demutshaltung, die sagt, ich mache erst etwas, wenn ich gefragt werde. Aber das ist nicht so. Gott redet zu dir, du brauchst das Wort von Gott. Wenn du immer auf das wartest, dass jemand anderes dir das Wort von Gott sagt, dann wartest du manchmal das Leben lang und hast das Gefühl, ich habe alles richtig gemacht. Wenn du merkst, ich habe das Brennen für das Wort von Gott, dann lebe für das. Das Zweite ist, es sind Speer. Bei denen ist folgendes, die sind immer allein. Das sind die die Futterstellen suchen. Und dann, per Duftnote, legen sie die Spur zum Nest, dass alle Ameisen wissen, wo hin. Und sie ist den ganzen Tag unterwegs, aber ist allein. Weißt du, wer das ist? Das sind Menschen wie du und ich, die in einer Leiterposition sind oder die sagen, ich will es Vollgas mit Jesus machen. Wirklich Vollgas. Und dann wirst du erleben, dass du manchmal allein bist. Mich schauen die Leute manchmal an, wenn ich das sage, dass ich als Pastor mich manchmal allein fühle. Und dann sagen sie, ja, aber wieso? Oder, du hast ja deine Schöfli, bist du nie allein. Weißt du, wieso fühlst du dich allein, wenn du Vollgas mit Jesus lebst und meinst? Dann werden dich Leute immer wieder nicht verstehen. Das erlebst du ganz normal in der Schule, oder? Meine Schulkollegen, die haben gefunden, ja meine Güte, Mathis, du lernst am Sonntag nicht. Weißt du, ich war allein gewesen. Es hat niemand mit mir abmachen wollen. Ja, die sind alle am Lernen gewesen. Ich dachte, ja gut, die sind auch allein, oder? Ist ja gleich. Aber du wirst immer merken, dass Leute irgendwo dich allein lassen, zumindest in deiner Meinung. Weißt du, ich habe das gemerkt bei mir, gesagt, ich will Vollgas geben für Jesus. Aber das hat bedeutet, dass mich Leute anschauen und sagen, ja, ich bewundere das, wie du das machst. Aber irgendwie für mich stimmt, ich schaffe das einfach nicht. Aber ich bin in dem irgendwie allein. Ich mache das und ich hoffe, die anderen dazu können anspornen, aber ich bin eigentlich allein unterwegs. Du bist Leiter vielleicht in einem Bereich, in einer Kirche. Du bist vielleicht in deiner Firma und merkst, ich bin dort auch allein als Christ. Vielleicht bist du allein in deinen Fragen. Du interessierst dich für Gott, aber in deinem Umfeld, nein, es ist niemand, der das bestätigt. Du bist vielleicht noch nicht voll mit Jesus unterwegs, aber auch dort merkst du plötzlich, bist du allein. Du brauchst das Wort von Jesus. Oder als Leiter gehst du voran, oder wenn du im Job bist, du denkst voran, du merkst plötzlich, ich bin eigentlich ein Speer. Du hast wie die Idee, hey, ich könnte vielleicht eine Gebetsgruppe anziehen bei mir in der Firma. Du merkst, da gibt es vielleicht noch andere Christen. Und ich merke, es gibt so eine Tendenz. Ich habe das selber erlebt. Ich habe ja lange 20% gearbeitet während dem Studium in einer Firma. Und mich tastet sich oder mich fühlt sich so an, wer auch Christ ist. Oder? Kennst du das? Man schaut mal, gibt es irgendwo ein WWJD-Bändeli oder sonst etwas. Oder? Und dann gibt es so die ganz gute Taktik. Im Zug habe ich dann damals das gemacht. Oder? Dann habe ich einfach mal meine Bibel so peng aufs Abteil gelegt. Oder steht da Bibel drauf. Und dann ist mega spannend, wie die Leute reagieren. Oder? Und meistens merkst du, wer Christ ist. Oder? Die kommen dann schnell noch drauf. So, ja, was hast du denn da zu lesen? Ja, kannst du ja lesen, oder? Ist die Bibel. Und du merkst, du bist allein. Aber hey, vielleicht will Jesus dich brauchen. Dann mach das. Als Leiter bist du manchmal allein, du musst Planung machen, du musst die Einsatzplanung machen oder du denkst voraus und dann irgendwie merkst du, du musst noch das Team mitnehmen, aber du fühlst dich auch allein. Und dann weißt du, das ist meine Berufung, Gott hat mich zum Speer ernannt und dann lebe für das. Das Nächste, das sind Trägerinnen. Das sind jetzt zum Glück auch nur innen. Leute sagen mir manchmal, Mathis, Jesus, was mache ich schon? Oder? Was ich noch kann, ist vielleicht den Dreck von anderen aufputzen. Aber was hat denn Gott in mich eingelegt? Weißt, wir suchen immer etwas mega Besonderes. Und was ich glaube, ist, Damen merken gar nicht, dass sie etwas unglaublich Besonderes macht. Sie läuft das 30-fache Körpergewicht. Ganz ehrlich, auch wenn sie es vielleicht nicht weiss, ich weiss, warum eine Ameise nie Depressionen hat. Weil sie sich jedes Mal sagt, hey, schau dir den Ansatz, 30-fache von meinem Körpergewicht schleppe ich um. Einen ganzen Tag lang. Unterschätze nicht, dass Gott meistens auf den einfachen Wegen seine Wunder tut. Und wenn ich in die Bibel schaue, die grössten Wunder hat Gott dann gemacht, wenn die Menschen ins Abseits gestellt worden sind. Gott bewegt etwas, wenn du das Natürliche machst. Wenn du willst, dass Gott das Übernatürliche tut, dann mach einfach das Natürliche. Das, wozu dich Gott berufen hat. Die Nächste, das ist der Bautrupp. Das sind die sind die ganze Zeit dran, das Nest zu reparieren, das Nest aufzubauen. Die anderen bringen es hin, oder? Ich möchte dich heute etwas fragen. Vielleicht hat Jesus dich berufen, dass du nicht nur ehrenamtlich dich in die Kirche investierst, sondern vollamtlich. Vielleicht möchte dich Jesus im vollzeitlichen Dienst. Vielleicht möchte er, dass du gehst und Theologie studierst. Und du denkst, ja, aber ich habe schon eine ausgebildete Lehre. Vielleicht sagt dir Jesus, hey, reduziere deinen Job, dass du mehr Zeit hast und Kapazität, für im Reich Gottes etwas zu machen. In der Kirche oder sonst in einer Organisation. Das ist der Bautrupp, die bauen am Reich von Gott. Vielleicht sagt Jesus heute zu dir, und dich will ich. Dich möchte ich brauchen. Die Nächsten, das sind die Wächterinnen. Die, das sind die Einzigen, die haben grosse Kieferzangen. Die sind da zur Verteidigung oder zur Abwehr. Es gibt in der Kirche, es gibt im Reich Gottes auch die Wächter. Aber das sind nicht die Wächter, die immer genau schauen, dass alles korrekt ist, dass alles richtig läuft, oder dann einen Brief schreiben oder ein E-Mail, sondern die Wächter, das sind die, die das Gespür haben dafür, was von Gott her dran ist. Und für das einstehen und flehen. Weil die Festungen, die müssen zerstört werden, das sind nicht Menschen, sondern das sind unsichtbare Kräfte vom Teufel, die angreifen wollen. Und die erkämpfen wir nur im Gebet. Und die erkämpfen wir, Jesus sagt es mal, nicht nur mit Gebet, sondern auch mit Fasten. Und du merkst, ich stelle mega viele Fragen heute. Ganz gezielt. Ich glaube, Gott hat das Potenzial in dir. Wann hast du das letzte Mal gefastet? Und gesagt, ich verzichte auf etwas, weil Gott für mich besser ist, als auf das, was ich verzichte. Das ist Fasten. Fasten heisst nicht, ich verzichte auf etwas, was schlecht ist für mich. Sondern Fasten bedeutet, ich verzichte auf etwas, was gut ist, um zu sagen, Gott, du bist noch besser. Das ist Fasten. Ich faste auf Kaffee, ich faste auf Playstation, ich faste auf Computer, das wäre jetzt mega schwierig, oder? Aber auf irgendetwas. Und ich sage nicht, Playstation ist schlecht oder Kaffee ist schlecht, sondern ich sage, Gott ist besser. Und ich geniesse ihn mehr als alles in meinem Leben. Und wo du sagst, ich faste für etwas, weil ich habe das Anliegen, ich weiss, das ist etwas, wo ich im Gebet kämpfen muss, wo Gott möchte einen Durchbruch machen. Und dann gibt es die Ammen. Das sind die, die sind eigentlich für die Anfangsphase der anderen Ameisen zuständig. Zuerst einmal bringen sie die Eile und sie lecken die Eile jeden Tag ab, um sie sauber zu behalten und vor Keim zu befreien. Und dann nehmen sie sie und bringen sie weg, wo sie im Eierstadium versorgen, die ganze Zeit, bis sie nach 6 Wochen ungefähr geschlüpft sind. Und nachher gehen die in ein Zessen und nach dieser Zeit werden sie zu Puppen und dann bringen sie die Puppen alle an den wärmsten Punkt im Nest. Dort warten sie, bis nachher die Ameisen sind mehrfach auf die Welt gekommen sind. Wer sind die Ammen in der Kirche? Ich glaube, das sind so die Menschen. Das sind die, die da sind für die anderen. Und ich glaube nicht, dass das Zielsorger sind, weil die kommen nachher noch. Das sind Menschen, die machen einen Unterschied aus. Und weißt, das sind die Personen, die ich in einer Gruppe am meisten vermisse, wenn sie nicht rum sind. Nämlich, das sind die, wo du merkst, da ist Stimmung oder da ist keine Stimmung mehr. Und wenn die Person nicht da ist, dann ist keine Stimmung da. Das sind so die Alpha-Tierli. Das sind so die irgendwie, ich weiss auch nicht, das ist eben von Gott in ihr Leben eingeschenkt, in ihrer Natur etwas haben, wo einfach, da willst du einfach dort bleiben. Es ist einfach es ist interessant, lustig, oder? Hast du vielleicht schon erlebt in der Kirche an sich, oder? Es gibt Personen, die fehlen, da ist irgendwie einfach alles anders. Sind sie da, ist alles anders. Kleingruppen, Hauszellen, ist die Person da, ist irgendwie alles anders. Und weißt du, was schade ist? Das sind eben so Menschen, denke ich dann amix. Die haben das nicht nur gerade in ihren Hauszellen oder in der Kirche. Die sind eben Menschen sonst überall. Und die sind mega beliebt, oder? Wenn Gott dich als Menschenmensch berufen hat, als Amme, dass du sagst, in der Stimmung einen Unterschied ausmachen, dann setz deine Prioritäten, wo dich Gott haben will. Was ich am meisten vermisse, ist die Personen, wenn sie nicht da sind. Die können überall gebraucht werden. Ich habe das erlebt bei mir in der Jungschar. Ich hatte einen Jungscharleiter, den Janik, darf ich sagen. Und das war so ein Menschenmensch. Oder? Und die Menschenmenschen, die haben mich so kleiner als Kopfmensch manchmal mega auf den Geist gegeben. Klar, als Kopfmensch, oder? Wieso? Weil am Ende vom Jungschitag, oder? Wenn wir noch so am Verabschieden waren und so, da habe ich gesehen, was man aufräumen muss. Oder ich hatte schon ein System gehabt, in welcher Reihenfolge. Aber der Janik, der hat das irgendwie nicht gesehen. Ich weiss es auch nicht. Ja, das muss ein mega glücklicher Mann sein. Der schaut ins Zimmer und ist immer mega zufrieden. Und ich stehe da und ich bin am Aufräumen und am Machen und Tun und so. Und der sieht das einfach nicht, oder? Und dann nachher merke ich plötzlich, hey, das ist eine Person, die macht einen Unterschied aus. Weil die Kinder bleiben noch viel länger, weil sie noch mit ihm reden, weil er einen Zugang hat zu denen auf eine ganz andere Art und Weise als ich. Und ich habe gemerkt, der muss seine Berufung leben. Manchmal musste er ein bisschen helfen aufräumen und das vielleicht lernen. Aber, und ich das andere. Aber das ist das, was Gott in dich hingelegt hat. Und das Letzte, das sind jetzt Seelsorger. Das sind nämlich Sanitäter. Wenn eine Ameise sich verletzt, dann tut sie einen Duftstoß aussenden, das Notrufsignal, das 144, das sie dann anrufen. Dann kommen die Sanitäter, die verletzte Ameise krümmt sich zusammen, dass sie besser getragen werden kann, und dann schleppt die Sanitäter ihre Artgenossen heim. Das sind Personen, die Seelsorger sind, die anderen helfen, die Ermutigung geben, sie heimtragen und bei ihnen sind. Vielleicht hat Gott dich als so eine Person berufen. Und du merkst, hey, für heute ist eine Ermutigung da, für diese Person. Oder ich habe dort ein gutes Wort, wo du kannst sagen und jemanden unterstützen. Jesus will dich brauchen. Er möchte, dass du das lebst, was er in dich hineingelegt hat. Nicht sage ich etwas, was eigentlich gegen dem Ganzen ist, was ich jetzt gesagt habe. Nämlich, hör auf, das zu machen, wo du nicht dazu bestimmt bist, zu machen. Wenn du keine Königin bist, sondern du bist ein Speer, dann leb als Speer und nicht als König. CGM, das ist hier Kille in Männendorf, sie haben mir erzählt, die haben irgendwann am Punkt, das war vor 8 Jahren, gewesen, haben sie sich für etwas entschieden. Und zwar haben sie sich gesagt, wir machen von jetzt an nicht mehr das, was wir müssen tun, sondern nur noch das, was wir tun können. Und ich finde das absolut genial. Mach das, was du kannst und nicht das, was du nicht kannst. Und nicht aus einem schlechten Gewissen. Und sie als Kirche, sie haben das gesagt, weil sie gemerkt haben, wir machen das. Und selbst wenn man sagt, ja, das macht der Kirche oder das muss man jetzt machen. Aber sie sind über ihre Berufung und über ihre Kapazität ausgegangen. Und sie haben gesagt, wir fangen das an zu machen, wo Gott unsere Berufung gegeben hat, weil das hängt mit unserem Können auch zusammen. Weil Gott gibt immer für das Können, wo er auch Berufung gibt. Und dort, wo er uns ruft, das machen wir, aber wir machen nicht das, wo er alle Menschen ruft. Mach das, wo Gott dich berufen hat. Das, wo du dazu gemacht bist, und lass andere sein. Gott ist nicht nur gross, weil für ihn nichts gross ist, sondern Gott ist vor allem gross, weil für ihn nichts klein ist. Das ist die Botschaft der Ameisen. Schau an, wie klein das sie ist. Gott ist nicht nur gross, weil für ihn nichts gross ist, sondern Gott ist vor allem gross, weil für ihn nichts klein ist. Und das ist die Botschaft, du bist nicht zu klein für Gott. Er will dich brauchen. Und jetzt, ich möchte nochmal den Vers lesen. Aus Sprüche 6, Vers 6. Da heißt nämlich, geh hin zur Ameise, du Fauler. Ja, das kommt dann gerade nochmal, du Fauler. Zweimal. Das Wort faul, das kommt nur mehr in den Sprichwörtern vor. Und es bedeutet, wörtlich übersetzt eigentlich, vor etwas, wo dir zu gross erscheint, einknicken und den Kopf hängen zu lassen. Also eigentlich kann man übersetzen, geh hin zur Ameise, du Kopfhänger. Du schaust etwas an, das ist die wörtliche etymologische Bedeutung, du schaust etwas an, du erachtest es als zu gross und du lässt den Kopf hängen. Und weißt, Gott ist nicht nur gross, weil für ihn nichts klein ist, sondern Gott ist gross, weil für ihn nichts gross ist. Lass den Kopf nicht hängen, sondern schau und mach das. Die Ameise ist das ist die Person, die den Kopf nie hängen lässt. Die schleppen als ganzes Volk 100'000 Insekten pro Tag ab. Sie haben ein eigenes Ökosystem für den Boden mit ihren Löchern. Sind auch für die Ökologie gut. Die sind die ganze Zeit dran. Die sagen nie, es ist mir zu schwierig oder zu groß. Aber was ist ihr Prinzip? Sie sagen einfach, ein Insekt ums andere. Ein Schritt um den anderen. Ich merke für mich, ich überschätze meistens, was ich in einem Jahr schaffe. Aber ich glaube, ich unterschätze immer, was ich in 10 Jahren könnte schaffen. Und das ist wie eine Art Ameise. Ich mache einen Schritt um den anderen. Ich habe diese Woche mit Paul Greter auf Besuch sein. Gell, Paul? Und ich habe gesagt, du Paul, darf ich es heute sagen, was mich inspiriert hat. Ich komme zu ihm und seine Bibel liegt auf dem Tisch vor sich. Und dann frage ich, Paul, lese ich ab und zu, kannst du noch in der Bibel lesen? Und sagt er mir, Matthias, ja, ich lese pro Tag 1 bis 2 Stunden Bibel. Da dachte ich, meine Güte, der liest mehr als ich. Das haben wir nicht gesagt, oder? Jetzt gehört das. Und für dich wirkt das, boah, meine Güte, das schaffe ich nie. Und das Prinzip von der Ameise ist, lese einen Satz um den anderen. Du musst nicht 1 Stunde, 2 Stunden pro Tag dir vornehmen, sondern einen Satz um den anderen. Wenn du etwas Grosses von Gott willst, ein Gebet ums andere. Wenn du merkst, du stehst am Berg, es fängt immer mit dem ersten Schritt an, ein Schritt um den anderen. Und du gehst, wie du lebst das Prinzip der Ameisen, wenn für Gott nichts zu klein ist, es ist für ihn nie etwas zu gross. Und dann lebt er das. Und jetzt möchte ich den Serubabel aufnehmen und seinen Text anschauen, wie er das gemacht hat. Zacharia 4, Vers 6 bis 10 lese ich. Ich habe hier nur Vers 6, 7 und Vers 10 drauf, aber ich lese den ganzen Text und sage noch etwas dazu. Das ist das Wort des Herrn an Serubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Sagt doch genau, es ist nicht deine Anstrengung, sondern der Geist von Gott, das brauchst du, spricht der Herr Zebot. Wer bist du, du großer Berg, der du doch vor Serubabel zur Ebene werden musst? Er, Serubabel, wird jetzt übrigens sagen, wird nämlich hervorholen, den Schlussstein, den letzten Stein vom Tempel, sodass man rufen wird, wow, Glück, Glück, herrlich, genial. Und es geschah zu mir, zu Serubabel, das Wort von Gott. Die Hände Serubabels haben dieses Haus gegründet. Seine Hände sollen es auch vollenden, damit ihr erkennt, dass mich der Herr Zebot zu euch gesandt hat. Denn wer immer den Tag der geringen Anfänge verachtet, der wird mit Freuden das Senkblei in der Hand Serubabels sehen. Es gibt Menschen, die schauen etwas an und denken, es bringt einfach nichts. Die Leute in Jerusalem, die haben Jerusalem angeschaut. Das heisst, es ist noch kein einziges Haus in Jerusalem gestanden. Es war der erste Brandopferaltar da gewesen, ein Grundriss vom Tempel. Es war nichts da gewesen. Und sie haben gesagt, es bringt nichts. Nach 16 Jahren weitermachen, es bringt nichts. Wir haben keine Chance mehr. Aber er sagt, denn wer immer den Tag der geringen Anfänge verachtet, der wird mit Freuden das Senkblei in der Hand Zerubabel sehen. Was ist die Bedeutung von dem? Wer den Anfang missachtet, der soll jetzt auf den Serubabel schauen. Und was hat der Serubabel in der Hand? Der hat das Senkblei in der Hand. Das ist das Erste, was man gebraucht hat, bevor man die Mauer aufgerichtet hat, dass sie im Lot ist. Und Jesus sagt, schau nur schon das Senkblei an. Nicht einmal der erste Stein, der gesetzt ist, sondern nur das Senkblei. Und du weißt, wenn Gott etwas berufen hat, was er macht, dann wird es kommen. Schau nur das Geringste an und hab Vertrauen in Gott, dass er mit dir vorwärts geht. Und jetzt heißt es Folgendes: Wer bist du, du großer Berg, der du doch vor Serubabel zur Ebene werden musst? Gewisse von uns, oder viele von uns mit mir, sind mega gut, mit Gott über unsere Probleme zu reden. Wir erklären sie ihm, als ob er nicht wüsste, wie sie zu lösen. Wir jammern über unsere Probleme, als ob Gott es vergessen würde. Wir erinnern ihn daran, damit er auch ja pünktlich zum Zug kommt. Aber irgendwann in unserem Leben, glaube ich, müssen wir aufhören, mit Gott über unsere Probleme zu reden, sondern müssen wir anfangen, mit unseren Problemen über Gott zu reden. Weil schau im Text, wer bist du, du großer Berg, der du doch vor Serubabel zur Ebene werden musst? Das ist nicht mehr das Wort von Gott, sondern das ist das Wort von Zacharia, wo jetzt zum Berg redet. Wer bist du, du Berg? Du musst nämlich vor dem Serubabel zur Ebene werden. Wir müssen anfangen, nicht nur mit Gott über unsere Probleme zu reden, sondern mit unseren Problemen auch über Gott. Eine hochspannende theologische Frage. Wie viele von den Psalmen sind überhaupt Gebet? Es sind 150 Psalmen, wie viele sind überhaupt Gebet? Komisch, alle, oder? Wenn man mal genau liest, dann stellst du plötzlich fest, dass über 80 Psalmen gar nicht an Gott adressiert sind. Und nur 70 Psalmen sind direkt an Gott adressiert. Ja, lese mal. Du hast da, was bist du so unruhig in mir, meine Seele? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Mir redet zu sich selber. Oder der Herr ist mein Licht und mein Heil. Das rede ich nicht zu Gott. Das heisst nicht, du Gott bist mein Licht und mein Heil, sondern der Herr ist mein Licht. Lobe den Herrn meine Seele. Oder jauchzet Gott alle lange, singt dem Herrn ein neues Lied. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, denn seine Güte währt ewig. Ich hebe meine Augen auf zu den, zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde. Das ist alles Predigt entweder zu sich selber oder vor den Leuten zu anderen. Hast du schon festgestellt? Und das sind die meisten, das ist die Mehrheit der Psalmen sind so. Wir müssen die Verheißungen von Gott auch uns selber sagen. Weil, warum? Unser Kopf kennt sie. Gott kennt sie auch. Aber wir müssen in dieser Überzeugung leben, dass es so ist. Und das genau sagen, wer bist du, du grosser Berg, der du jetzt vor dem Matthias zur Ebene werden musst? Was bist du so traurig, Matthias? Wart auf Gott, er wird noch Grosses machen. Es ist plötzlich das, und das ist nicht einfach positives Denken, sondern das Wort von Gott. Und das Wort von Gott hat eine Kraft. Und wenn er redet, dann löst er etwas aus. Es steht in der Bibel, ganz am Anfang, da sagt Gott einfach, es werde Licht. Und dann ist Licht gekommen. Es ist nicht so gewesen, Gott hat gesprochen und dann hat er sich ein Werk gemacht, oder? Das mache ich, oder? Jetzt schreibe ich eine Predigt. Dann ist nicht bam da, sondern dann hocke ich am Computer und fange an. Jetzt hat man heute herausgefunden, in der modernen Linguistik, was wir eigentlich schon lange wissen, Worte sagen nicht einfach etwas, sondern sie machen auch etwas. Worte sind nicht einfach nur etwas, wo man ausspricht und irgendwo nichts ist, keine Substanz, sondern Worte haben Substanz und sie machen Substanz. Mit Schallwellen kannst du machen, dass Pflanzen schneller wachsen oder zugrund gehen. Mit Schallwellen kannst du eine Scheibe zerschmettern. Worte, die sagen nicht nur etwas, sondern sie machen auch etwas. Und die machen etwas mit uns, wenn wir uns das sagen, was da innen steht. Wir müssen anfangen, die Verheißungen von Gott uns predigen. Die Güte von Gott. Nur Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Die Allmacht von Gott. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, nämlich Jesus. Die Überlegenheit von Gott. Ich weiß, er ist da. Wir müssen anfangen, die Verheißungen von Gott auch uns selber zu predigen. Die Kraft von Gott. Gott kann unendlich viel mehr machen, als wir von ihm je können erbitten, noch ausdenken. Epheser 1. Wie genial ist denn das? Wir können nicht einmal das ausdenken, was Gott noch uns machen kann. Die Liebe von Gott. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur mich kann scheiden von der Liebe Gottes. Und die Liebe müssen wir unserem Problem predigen. Die Liebe müssen wir unserer Seele predigen. Das ist genau das, was die Bibel macht. Ich möchte dich ermutigen, deinen Problemen wieder zu sagen, wer Gott ist und nicht nur Gott, wer deine Probleme sind. Und das dir selber zu sagen. Welches sind die kühnsten Gebete, die du je gebetet hast? Der Zacharia betet zum Berg von Zerubabel, du musst zur Ebene werden. Der Josua betet in der Bibel, dass die Sonne soll stillstehen. Der Elisa betet, weil einer sein Bierli verloren hat und in See gefallen ist, dass das Bierli soll schwimmen. Welches sind die mutigsten Gebete in deinem Leben? Und ich bete, seit meinem Augenunfall bete ich, dass Gott mein Auge heilt. Und ich werde das weitermachen. Warum? Ein Gebet ums andere. Weil ich weiss, Gott heilt immer. Entweder sofort, prozesshaft oder er gibt Kraft. Aber was ich weiss, bis zu dem Augenblick, wo der Gott im Himmel meine Berge zur Ebene macht und verändert, Bis zu diesem Augenblick verändern die Berge in meinem Leben mich. Verstehst du? Bis zu dem Augenblick, wo Gott die Berge in meinem Leben verändert, verändern die Berge in meinem Leben mich. Und das ist die Grösse und Gnade von Gott. Ich sage, die Berge, die haben nichts Aussagen über mein Leben, sondern ich wachse da dran und ich werde treuer mit Gott unterwegs sein und ich bleibe ihm dran, was auch immer kommt. Aber ich weiß, ich habe einen Gott, der heilt. Ich weiß, ich habe einen Gott, der das Potenzial in mich hingelegt hat und für das lebe ich. Das ist das Wort des Herrn zu Zerubabel. Du brauchst das Wort von Gott, das Gott dir anläutet und sagt, hey, hörst du mich, bist du da? Und ich will mit dir vorwärts gehen. Lass uns beten. Und ich danke dir, Jesus, dass du mit uns an die Berge kommst von unserem Leben. Ich denke der Teenie Boy, als im letzten Berg war, wo er dran kapituliert ist. Ich schaue auf meine Berge. Wir schauen jetzt alle auf unsere Berge. Aber das ist der falsche Fokus. Unser Fokus, das bist du, Jesus. Unser Fokus ist deine Kraft, nicht meine Kraft. Unser Fokus ist dein Reich und nicht unser Wille und unser Reich. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der zu unseren Bergen wird reden. Und in dieser Zeit redest du aber auch zu uns. Und ich bete darum, dass wir heute Morgen dich hören dürfen. Wir werden jetzt auch dann noch Zeit haben für die Besinnung nach dem nächsten Lied. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir in diesen Minuten oder Sekunden auch dürfen merken, oh, das ist dran, da redest du zu mir, da hast du eine Ermutigung. Oder das ist etwas in meinem Leben, wo ich auch dazu sprechen muss, was die Güte, was die Grösse, was die Allmacht, was die Überlegenheit, was die Kraft oder was die Liebe von Gott bedeutet da drinnen. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der mit uns vorwärts geht, weil für dich nichts zu klein ist. Und Jesus, wir beten dich an, weil du auf die Erde gekommen bist, weil du am Kreuz gestorben bist, weil du auferstanden bist aus dem Tod. Du hast alle Probleme auf dich genommen und beseitigt. Aber du bist der König und du bist der über allem regiert. Du bist wunderbar. Und dich beten wir an. Amen.